Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Kirchen werden von interessierter Seite seit einigen Jahren als links versifft beschimpft, zum Beispiel wenn sie sich für Geflüchtete einsetzen. Es gab eine Zeit, da lag die Definitionshoheit über linkes Christentum nicht bei seinen Gegnern. In den 1960er Jahren bezeichneten sich Intellektuelle selbstbewusst als links und christlich. Dazu zählten unter anderem die Theologin Dorothee Sölle, der Rhetoriker Walter Jens, der Theologe Helmut Gollwitzer und der Publizist Walter Dirks. Die Katholische Akademie Dresden-Meißen blickt seit gestern auf christliche Linksintellektuelle der Bundesrepublik und der DDR zurück. Das Thema steht selten auf Tagungsprogrammen, auch deshalb fragen wir danach. In einer Pause zwischen zwei Vorträgen habe ich mit Sarah Jäger und Benedikt Brunner gesprochen über eine etwas wackelige digitale Verbindung, wie Sie gleich hören werden. Sarah Jäger ist Professorin für systematische Theologie an der Universität Jena. Benedikt Brunner arbeitet am Leibniz-Institut für europäische Geschichte der Universität Mainz und beide haben die Tagung in Dresden mitkonzipiert. Ich habe sie zunächst gefragt, was linkschristlich überhaupt meint.
Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Vor allen Dingen ist nicht so klar, was eigentlich unter links zu verstehen ist. Christlich ist vielleicht ein wenig klarer. Ich glaube, es hängt sehr stark auch an der jeweiligen Zeit, die wir in den Blick nehmen. Wir beschäftigen uns in der Tagung ja mit der Zeit schwerpunktmäßig der alten Bundesrepublik, der DDR, mit Ausblick bis in unsere Gegenwart hinein. Christlich links bedeutet auch, Stellung nehmen zu wollen, zu aktuellen Fragen Gesellschaft mitgestalten zu wollen.
Es ist in der Tat so, dass christlich links zu sein eben etwas ist, was selber historisiert werden muss. Also wenn man in der Weimarer Republik links stand, dann heißt das etwas anderes, als wenn man während der Kulturkämpfe der 1960er Jahre christlich links stehen will. Und einig sind sich die christlichen Linksintellektuellen darin, dass man als Christ etwas gegen das Unrecht und gegen Unrecht auf der Welt tun sollte und dass man aktiv werden muss. Dieses aktivierende Moment ist relativ typisch für christliche Linksintellektuelle.
Ich hätte jetzt erwartet, dass Sie auch sagen, Reichtumskritik ist links, weil wenn die Evangelien in etwas eindeutig sind, dann doch in der Kritik an, sagen wir, übermäßigem Besitz. Welche Rolle spielt das, kapitalismuskritisch zu sein?
Das ist eigentlich ein einigendes Band von vielen prominenten christlichen Linksintellektuellen. Also wenn man an Walter Dirks denkt mit seiner Marxismusrezeption, wenn man auch an Helmut Gollwitzer denkt, den Berliner Theologieprofessor, der zum revolutionären Umsturz dieser Ordnung aufgerufen hat. Also das ist ein gemeinsamer Gegner, ein gemeinsamer Missstand, den man dort ausgemacht hat in dieser Gruppe.
Also ich denke jetzt an Dorothee Sölle, die ja auch einer der ganz scharfen Kapitalismuskritikerinnen ihrer Zeit war und trotzdem dann in ihrem eigenen Lebensstil durchaus auch bürgerlich lebte, wie es auch ihrem eigenen Aufwachsen entsprach. Also da klaffen ein Stück weit auch Anspruch und eigenes Leben auseinander.
Das heißt, der Anspruch, der galt anderen. Andere waren zu reich, zu bürgerlich und man selbst war es nicht.
Vielleicht nicht in dieser Schärfe, aber doch vielleicht mit einer gewissen Blindheit dem gegenüber, was das eigene Leben vielleicht auch komfortabel und behaglich machte.
Diese Tagung, dient die auch dazu, vor einer gewissen Heiligsprechung wäre jetzt zu katholisch, Überhöhung zu schützen oder auch bekannte Linksintellektuelle vom Sockel zu holen, zu erden?
Na, ich glaube, es ist erstmal ein tatsächlicher wissenschaftlicher Versuch der Annäherung. Wir drei, die wir organisieren, sind alle keine klassischen SchülerInnen an dieser Stelle. Und ich glaube, das schafft uns in eine freiere Position. Wir alle sind eher angetrieben, verstehen zu wollen, uns annähern zu wollen, in Auseinandersetzung gehen zu wollen, aber auch in eine freundlich wohlwollende Auseinandersetzung, die erst einmal verstehen möchte und dann vielleicht in einem zweiten oder dritten Schritt auch kritisieren möchte.
Ich denke auch, es ist beides. Einerseits ist es wichtig, dass jetzt eine Forschungsgeneration sich dieser Figuren annimmt, die nicht in einem irgendwie gearteten Schüler- oder Abhängigkeitsverhältnis zu diesen Figuren steht. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind es auch die Beobachtungen wert, gerade in der Gegenwart, die nochmal kritisch hervorzuheben, abzuklopfen und historisch und theologisch zu befragen auf das, was sie auch heute austragen können.
Sie haben beide eingangs gesagt, es ist gar nicht so leicht zu definieren, was christlich links ist. Gibt es eigentlich ein katholisches Links und ein evangelisches Links? Gibt es da konfessionelle Unterschiede? Frau Jäger?
Es gibt sie insoweit, dass die Bezugsgruppen und Netzwerke, in denen die jeweiligen Personen agieren, natürlich andere sind. Die Themen sind ein Stück weit andere, wenn es darum geht, auf kirchliche Entwicklungen, etwa Zweite Vatikanum oder Ähnlichem zu reagieren. Und die Gemengelage der Themenschwerpunkte ist vielleicht ein Stück weit anders. Trotzdem habe ich aber auch den Eindruck, es gibt ökumenische Kontakte und gemeinsame verbindende Themen, etwa die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, nach Kapitalismuskritik, danach, wie diese Welt eine andere, bessere und gerechtere werden kann.
Sie haben einige große Namen schon genannt, Helmut Gollwitzer, Walter Dirks, Dorothee Sölle, ich würde noch ergänzen, Walter Jens, den Rhetorikprofessor und Schriftsteller. Sind die vor allem in Westdeutschland bekannt, in der Bundesrepublik, oder sind das gesamtdeutsche christliche Linksintellektuelle?
Ich würde sagen, dass bei Jens bin ich mir nicht so sicher, aber dass man Gollwitzer, dass der eine Figur ist, die man als einen gesamtdeutschen Linksprotestanten ansehen kann. Er hat ja relativ lange an der Kirchlichen Hochschule in Berlin gelehrt, war an der FU in West-Berlin Theologieprofessor und hat so lange, wie es möglich war, auch die Kontakte zur Kirche und zur Theologie in der DDR aufrechterhalten. Er ist, glaube ich, so eine Figur, die das versucht hat, beide deutschen Teilstaaten im Blick zu behalten. Und die DDR ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Problem bei der Frage, was eigentlich im sozialistischen Einheitsstaat linker Christ sein bedeuten kann.
Also links in einem sich als links verstehenden Staat, meinen Sie? Das ist nochmal was anderes als in der Bundesrepublik.
Es kann halt sein, dass man dann rechts von diesem linken Staat zum Stehen kommt, als Linksprotestant sozusagen in der DDR.
Gehört zum christlichen Intellektuellen, dass er oder sie doppelt kritisch ist, nämlich kritisch gegenüber der aktuellen Politik und kritisch gegenüber der Institution Kirche?
Ich glaube, das ist eine sehr präzise Beschreibung, wobei ich sagen würde, dass der kritische Abstand zur eigenen Institution, zur Institution Kirche, für viele doch auch eine Kritik voller Liebe ist. Wir haben ja als Zeitzeuginnen Elisabeth Reiser und Konrad Reiser eingeladen und beide schrieben mir im Vorfeld, dass es für sie auch ganz entscheidend war, ihre evangelische Kirche zu gestalten, zu verändern, aber bei ihr zu bleiben, mit ihr im Gespräch zu bleiben, sie als Institution nicht hinter sich zu lassen, sondern sie auch bewusst als Heimat wie als veränderbar zu verstehen.
Sie haben den Zeitraum begrenzt auf die Jahre 1960 bis 2000. Ist der oder die christliche Linksintellektuelle eine historische Erscheinung? Ist das was historisch Abgeschlossenes, Frau Jäger?
Herr Wohner und ich hatten genau diese Frage im Vorfeld miteinander überlegt. Ich bin geneigt zu sagen, die große Zeit der Intellektuellen ist zu Ende. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, wie wir heute Wissen organisieren, Wissen wahrnehmen. Die Tatsache, dass unsere Medienlandschaft sich so verändert hat, bedeutet auch, dass es einfach in vielen Lebensbereichen nicht mehr die großen HeldInnen gibt, zu denen man aufschaut, zu denen man pilgert. Uns ist es schwer gefallen, zum Beispiel noch Personen zu benennen für die Gegenwart, die wir unter diesem Begriff subsumieren würden. Da hat sich etwas so verschoben, dass es vielleicht diese originären Einzelgestalten, die man als christlich-links-intellektuell bezeichnen könnte, nicht mehr in dieser Weise gibt.
Liegt das allgemein am intellektuellen Status oder liegt es am christlichen, an der Rolle der Kirchen ja auch?
Also man könnte die These aufstellen, dass der Autoritätsverlust beider großen Kirchen, der in den 1960er Jahren begonnen hat und nach allem, wie wir es sehen können, ja auch weiter fortschreitet, zumindest die Wahrscheinlichkeit von prominenten, allgemein bedeutsamen christlichen intellektuellen Figuren massiv erschwert und dass die so peu à peu aussterben.
Fehlt dadurch etwas? Und wenn ja, was?
Man kann ja mit Volkhard Krech den Religionsintellektuellen als jemand beschreiben, der Motor, Kritiker und Transformator von Aushandlungsprozessen auf dem religiösen Feld ist. Für die Kirche oder für die Religionspolitik auch beispielsweise. Und solche Figuren gibt es, glaube ich, wenige, die da den Anspruch erheben können, wirklich substanziell als intellektuelle Figur etwas dazu zu sagen. Also mir fehlen jetzt die großen Helden nicht, aber sie haben schon eine Funktion übernommen, die, glaube ich, auch wichtig war.
Intellektuelle wie Walter Jens und auch Dorothee Sölle galten als moralische Instanz. Und für einige sind sie das ja noch heute. Aber mein Eindruck ist, diese Figur moralische Instanz, die kommt nicht mal mehr in Nachrufen jetzt vor, weil das Wort Moral nicht unbedingt mehr positiv ist. Täuscht da mein Eindruck? Ist der zu subjektiv, zu unwissenschaftlich?
Vielleicht ist das auch ein Stück weit eine Generationenfrage, weil ich schon den Eindruck habe, dass diejenigen, die gerade jetzt mit Blick auf Dorothee Sölle ihrer Generation entsprechen oder nur, also sozusagen nur ihre Kindergeneration sind, auch nochmal ganz anders sie als Referenz wahrgenommen haben. und auch ein Stück weit mit diesen Themen erwachsen geworden sind und davon auch persönlich, biografisch angefasst sind. Und so hier, mein Blick ist bei aller großen Verehrung, die ich Dorothee Sölle entgegenbringe, eben immer auch derjenige einer Wissenschaftlerin auf den Untersuchungsgegenstand. Das changiert selbstverständlich. Ich glaube, ich fremde weniger mit dem Begriff der Moral als mit der Frage danach, ob Positionen so eindeutig und so klar sein können von den Komplexitäten unserer Gegenwart, dass ich mich wirklich ganz leicht einer Position im Sinne einer Vorbildfunktion anschließen kann in meinem eigenen Nachdenken.
Ich teile ein bisschen dieses Gefühl. Einerseits fällt es mir auch sehr auf als Theologe letztlich, das ist eigentlich diese Zeit, wo man sich in den Zug gesetzt hat nach Basel, um am Katheter von Karl Barth zu sitzen und ihm zu lauschen, oder nach Berlin gefahren ist, um was zur Israel-Theologie von Friedrich Wilhelm Marquardt zu hören, dass das vorbei ist und dass man manchmal schon, also ich zumindest diesen Wunsch nach so eindeutigen Positionen oder auch Positionen, an denen man sich abarbeiten kann, ich mir den wünschen würde. Andererseits meine Neigung auch eher die der Moderatio ist und des Aushandelns und auch des Aushaltens. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass diese moralischen Instanzen, die wir uns da anschauen, im Aushalten unterschiedlich begabt waren.
Also keine Nostalgie bei Ihnen beiden?
Nein, ich glaube nicht.
Es ist vielleicht aber auch leichter, wenn man niemanden von diesen Leuten erlebt hat und eben keine biografische direkte Beziehung hat.
Nun hat diese Woche die Weltsynode der römisch-katholischen Kirche begonnen oder die Generalversammlung der Weltsynode. Eine etwas spekulative Frage. Was meinen Sie, was würde Dorothee Sölle dazu sagen?
Ich finde es immer ganz schwierig, tatsächlich Dorothee Sölle für die Gegenwart zu imaginieren, weil ich immer den Eindruck habe, ich werde ihr einfach Unrecht tun. Und sie wird im Grabe rotieren, wenn sie hören kann, was ich sage. Deswegen glaube ich, muss die Frage zurückspielen.
Ich könnte auch es andersherum angehen. Intellektuell ist es, was die römisch-katholische Kirche anbetrifft, seit einigen Jahren schick zu sagen, die Institution ist so gut, wie sie ist. Sie ist eine Gegenwelt zur Moderne, zur Postmoderne. Sie ist gerade dadurch intellektuell interessant, dass sie sich nicht verändert. Weht der christliche intellektuelle Geist rechts?
Ich wäre sehr zurückhaltend damit, vieles, was da so rechts schwebt, als intellektuell zu bezeichnen. Aber das ist vielleicht auch ein zu scharfes Urteil meinerseits. Was man erkennen kann, auch in der theologischen Beschäftigung damit, ist, dass diese rechten Strömungen im Christentum beider Konfessionen sehr intensiv und sehr genau unter die Lupe genommen werden derzeit. Viel intensiver als die linksintellektuellen Strömungen.
Die große Zeit der christlichen Linksintellektuellen ist vorbei, das sagen Sarah Jäger und Benedikt Brunner. Noch bis morgen wird unter dem Titel Forderungen der Freiheit in Dresden getagt.